Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle, auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass ihr mir zuhören möchtet und vor allem, dass ihr hoffentlich auch Jesus zuhören möchtet. Wir gehören nämlich tatsächlich zu den Leuten, die glauben, dass Jesus wirklich gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er heute noch redet. Und wir haben ja 3,5 Jahre ungefähr in Peru gelebt, meine Familie und ich. Mein Name ist, wie gesagt, Miriam Böker. Ich bin Gynäkologin und mein Mann Tim Böker ist hier in der Gemeinde, hier in Hemsbach aufgewachsen. Viele von euch kennen ihn, kennen uns, haben so ein bisschen bestimmt auch unsere Geschichte mitbekommen. Und ich habe das heute Morgen mal ganz plakativ genannt, ein südamerikanischer Jesus-Krimi. Denn letztendlich, wenn man diese Geschichte aufschreiben würde, ich habe tatsächlich auch schon angefangen, aber ich habe selten Zeit, weiter daran zu schreiben. Wenn man es aufschreiben würde, dann ist es wirklich tatsächlich fast ein Krimi, aber vor allem geht es wirklich auch um Jesus. Und wir 5 als Familie, wir haben uns aufgemacht damals nach Peru, weil wir Eltern, Tim und ich, weil wir glauben, dass Menschen, die an Jesus glauben, dass die einen Auftrag haben in dieser Welt. Dass es nicht nur darum geht, über Jesus zu reden, über das, was er getan hat und was in der Bibel steht, sondern das vor allem zu leben. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann möchten wir das tun, was er getan hat. Und er hat sein Leben investiert in die Armen und die Kranken, die Witwen und Waisen. Und ja, wir haben diesen Auftrag bekommen und alle als Christen und wir waren nun eben Gynäkologin und Unfallchirurg und es schreit ja beinahe danach, nach einem Einsatz in einem Land, wo es schlechte medizinische Versorgung gibt. Und ja, dann haben wir dieses Hospital die Hospizuyana kennengelernt. Das ist ein spendenfinanziertes Hospital, das auf dem Feld im Nichts aufgebaut wurde, mitten in den Anden von einem gläubigen Ärzte-Ehepaar, Dr. Klaus und Martina John. Und alle, die dort mitarbeiten, die aus dem Ausland kommen, so wie wir, tun das tatsächlich ohne Gehalt. Also wir haben 3 Jahre dort, fast 24/7 kann man sagen, standen wir zur Verfügung, haben unsere Arbeitskraft dort eingesetzt und wir haben dafür kein Gehalt bekommen, so verrückt das klingt. Und dadurch haben wir zuerst mal angefangen, damals mit den Vorbereitungen, haben Plätzchen gebacken, Vorträge gehalten. Ihr habt Plätzchen gebacken, habt die hier in Hemsbach auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Wir haben Vorträge gehalten und wir haben uns einen Unterstützerkreis aufgebaut aus Menschen, die gesagt haben, ja, wir können vielleicht nicht selbst gehen oder wir haben nicht diesen Auftrag, aber wir empfinden das als unseren Auftrag, euch zu senden. Und ich möchte einfach euch an dieser Stelle nochmal so herzlich Danke sagen für jeden Cent, den ihr gespendet habt, aber ganz besonders für jedes Gebet. Wir sind durch so krasse Zeiten gegangen und wenn ihr nicht gewesen wärt, die uns ja wirklich getragen habt im Gebet, dann hätten wir vieles ja nicht ausgehalten oder tun können. Und hier auf dem Foto seht ihr uns auch damals in der Gemeinde. Na, da war ich gerade noch relativ frisch schwanger mit der Lia und Sam und Joa waren dabei. Und ja, viele von euch haben uns unterstützt und ich sage euch einfach ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Jetzt ist es so, der Tim ist ja eben Unfallchirurg und im Gegensatz zu uns anderen chirurgisch tätigen Ärzten, also wir holen ja Organe oder Tumoren aus Menschen heraus, aber der Tim macht nun mal Materialien in Menschen hinein, denn wenn die Knochen gebrochen sind, dann braucht er Metall. Das ist ganz handwerklich, Platten, Nägel, Schrauben und so weiter. Nur das Dumme ist, die sind leider nicht so billig wie im Baumarkt, sondern extrem teuer. Das sind hochwertigste medizinische Materialien. Und viele aus seinem medizinischen Umfeld haben ihm gesagt, du wirst dort gar nicht operieren können, wo sollen denn deine Implantate herkommen? Und wenn ich euch eins aus unserer Zeit der Vorbereitung und auch unserer Zeit in Peru sagen darf, dann ist es das, dass Gott versorgt. Wenn er einen Auftrag gibt, dann versorgt er. Wir haben an keinem Tag finanziellen Mangel dort gehabt. Unser Lebensunterhalt war natürlich auch sehr günstig. Wir haben extrem wenig zahlen müssen für Miete und so weiter. Und wir haben ja auch mitten im Nichts gelebt. Also wir haben wenig ausgegeben für Theaterbesuche, weil sie schlicht und ergreifend nicht stattgefunden haben. Dafür haben wir ein gutes Auto zum Beispiel gebraucht und Benzin, weil der nächste Supermarkt 2,5 Stunden entfernt in den Anden lag. Aber wir können wirklich sagen, Gott versorgt. Der Tim hat unglaubliche Spenden bekommen von verschiedenen Firmen. Und Gott hat da so ein unglaubliches Wunder getan. Also selbst der Klaus John, der Gründer von Dios Bisuyana, der quasi, kann man schon fast sagen, gewohnt ist, dass Gott Großes tut und große Spenden möglich macht, hat gestaunt über das, was da passiert ist. Der, einer der Besitzer einer der Firmen ist sogar selbst nach Kurawasi gekommen, in dem unteren Foto der Mann rechts. Er ist dorthin gekommen und hat sich das Projekt dann selbst angestaut. Und es war mit Sicherheit, wir dürfen über die Summe nicht sprechen, aber eine der größten Spenden seiner Firmengeschichte. Und der Tim hatte ein ganzes Lager voll mit Implantaten. Er hatte auch Assistenzärzte aus Lima. Wenn die dieses Lager gesehen haben, hatten die Tränen in den Augen. Und dann sind wir also ausgereist am 1.9.2016. Der Sam hat sich 6 Tage, Sam ist unser ältester Sohn, 6 Tage vorher noch beim Fußball, wie könnte es anders sein, den Arm gebrochen. Zum Glück hatte er seinen persönlichen Unfallchirurgen dabei. Ihr seht hier beim Einsteigen ins Flugzeug, wir haben das Handgepäck maximal ausgereizt. Ne? Pack mal dein Leben in 13 Koffer, wir haben dann noch einiges in die Hand genommen. Ihr seht meine Mama vorne im Bild neben dem Sam. Meine Eltern sind 5 Monate lang mit uns nach Arequipa gegangen. Das war die südamerikanische Stadt, wo wir Spanisch gelernt haben, haben uns dort unterstützt, tatkräftig mit Kinderbetreuung und Kochen und seelischer und moralischer Unterstützung. Auf dem Foto habe ich hinten den Joa auf dem Rücken und vorne die kleine Lia auf der Brust. Die war zum Zeitpunkt unserer Ausreise 4 Monate alt. Und wir haben uns aufgemacht und wir konnten kein Spanisch oder so gut wie gar keins ins Ungewisse. Und dann waren wir erst mal 5 Monate in Arequipa. Wie gesagt, das ist eine südamerikanische, also peruanische Stadt im Süden. Die Lia war dann teilweise mit uns in der Sprachschule, als sie noch voll gestillt war. Und als sie dann Breichen essen konnte, war sie morgens bei meiner Mama. Die Jungs sind dort in den Kindergarten gegangen, konnten kein Wort Spanisch. Die hatten ein DIN-A4-Blatt, da stand drauf, ich muss Pipi, ich habe Hunger, mein Bruder muss Pipi, mein Bruder hat Hunger. Und dann ein Bildchen dazu gemalt und das auf Spanisch, das war alles. 10. September 2016 war dort ihr erster Kindergartentag. An Weihnachten war der Sam fließend in Spanisch, vermutlich aus der Not heraus. Wir haben parallel zum Spanischlernen, Vokabeln pauken, noch unser peruanisches Leben organisiert. Wir brauchten peruanische Ausweise, sind dann mehrmals nach Lima gereist. Wir brauchten einen peruanischen Führerschein. Unten im Bild seht ihr, wie ich mit der Lia auf der Brust die peruanische theoretische Führerscheinprüfung mache, auf einer Sprache, die ich nicht konnte. Es ist wirklich unglaublich, was man mit Gott schaffen kann. Und dann sind wir also nach 5 Monaten umgezogen nach Kurawasi. Das ist ein kleines Städtchen in den Anden, wo eben dieses Hospital Dios Bisuyana sich befindet. Dios Bisuyana bedeutet übersetzt in der Sprache der Quechua, das sind die Nachfahren der berühmten Inka, für die dieses Hospital gebaut ist. In der Sprache der Quechua bedeutet Dios Bisuyana, wir vertrauen auf Gott. Und gleichzeitig übrigens auch, Gott wartet auf dich. Und das ist die Botschaft dieses Hospitals, wir vertrauen auf Gott, deswegen sind wir hier und auf dich wartet Gott. Und ihr seht hier Kurawasi von oben, vom Hausberg aus, das ist ein kleiner Ort und hier der Joa am Hospital, auf dem Hubschrauberlandeplatz grasen die Lamas. Und so sah unser Alltag aus als Familie. Es hatte viel mit Wasser zu tun. Wir hatten nämlich manchmal kein Wasser, wenn die Leitungen kaputt waren oder mal wieder vom Nachbar zugedreht, weil er mehr Wasser haben wollte. Auf dem Bild da unten seht ihr, wie Joa und Tim gemeinsam mit den Nachbarn die Straße aufgraben, um die Rohre zu verbessern. Manchmal hatten wir aber auch zu viel Wasser, wenn sie nämlich aus den Rohren in unsere Wände gelaufen sind. Also es gab sehr viele Rohre, die in dem Haus kaputt waren. Wir hatten immer mal wieder auch Zentimeter hoch das Wasser stehen. Oder es hat reingeregnet, das seht ihr in dem Bild rechts oben, also in der Regenzeit, da kommt es zu heftigsten Regenfällen und die Fenster waren nicht besonders dicht. Also wir hatten immer entweder zu viel oder zu wenig Wasser. Wir hatten auch manchmal tagelang Stromausfall. Das Bild rechts oben dazu, links oben, da kam es dazu, als im örtlichen Elektrizitätswerk in der nächsten Stadt es zu einem Großbrand gekommen war. Und dann hatten wir 5 Tage lang keinen Strom. War sehr romantisch, aber auch anstrengend. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich viel, viel, viel luxuriöser gelebt als die Menschen vor Ort. Das seht ihr in dem Bild rechts unten. Die Quechua, die sind wirklich verarmt. Die leben in Lehmhütten, die sich selber aus selbstgebrannten Lehmziegeln bauen. Die haben kein fließend Wasser, vor allem kein sauberes Wasser. Sie haben keinen Strom. Sie leben zum Teil als ganze Familie in einem Raum gemeinsam mit ihren 50 Meerschweinchen und kochen auf offenem Feuer. Und das ist nicht romantisch. Also was immer wir dort erlebt haben, und wir haben wirklich manchmal gelitten unter den Lebensumständen, auch wenn unser Haus für dort super war, aber wie die Menschen dort leben, das ist kein Vergleich. Und egal über was wir hier jammern, was über Inflation oder was auch immer, hohe Gaspreise, wir leben in einem Luxus, das könnt ihr euch im Vergleich zu dem, was wir dort gesehen haben, nicht vorstellen. So sah Shopping in Kurawasi aus, der Joa hier auf dem Markt. Dieses Fleisch haben wir nicht gekauft und gegessen. Wir haben eben die Fahrt auf uns genommen, oder also ehrlich gesagt meistens der Tim, dann oft auch alleine, 2,5 Stunden durch die Anden über Serpentinen nach Cusco, wo dann ein Supermarkt war und das Fleisch konnten wir kaufen und essen. Hähnchenfleisch haben wir uns getraut, die waren relativ frisch. Die Hähnchen, die seht ihr hier in der Mitte, das war so eine Kurawasi-Tienda. In den Tiendas vor Ort, also den kleinen Läden, konnte man auch so Mehl und Nudeln und Kartoffeln und sowas kaufen. Das ging schon, ne? Und Joghurt zum Beispiel, da seht ihr unser Waschbecken-Joghurt, haben wir selber hergestellt. Da haben wir Kuhmilch von den Kühen von der Nachbarin gekauft. Und dann haben wir uns da selber Joghurt und dann gegebenenfalls auch im nächsten Schritt Quark hergestellt. Aber ehrlich gesagt nicht so oft, weil das war einfach so aufwendig. Alles Obst und Gemüse, was wir auf dem örtlichen Markt gekauft haben, mussten wir ganz gründlich waschen und desinfizieren. Trotzdem sind wir sehr regelmäßig krank geworden. Da seht ihr die Medikamente, die wir dann so schlucken mussten, wenn wir Parasiten hatten. Also Magen-Darm hatten wir sehr oft. Nach ungefähr 1,5 Jahren wurde es deutlich weniger, dann waren wir wohl schon einiges gewohnt. Was haben wir dann getan? Hier seht ihr im oberen Bild den Tim mit seinem allerersten kleinen Patienten, der direkt vor dem Hospital von einem Klettergerüst gefallen ist, sich den Arm gebrochen wurde, vom Tim operiert. Also die Arbeit für den Tim war natürlich quasi fast unendlich. Die Leute sind aus dem ganzen Land angereist mit Fehlverhalten, Brüchen. Die medizinische Versorgung ist dort sehr schlecht. Wenn du kein Geld hast, hast du kaum eine Chance, gut medizinisch betreut zu werden. Er hätte Tag und Nacht operieren können. Er war im Grunde genommen 24 Stunden, 7 Tage die Woche, sofern wir in Kurawasi waren, im Dienst. Wir wussten dann schon, wenn im Dorf die Sirenen geheult haben, eigentlich, dass wahrscheinlich gleich sein Telefon klingelt. Manchmal morgens besonders, wenn die Erntearbeiter unterwegs waren und die Erntearbeiter hinten vom Pickup irgendwie gefallen sind, dann hat man die Sirene hin und her fahren hören, ne, weil der eine Krankenwagen dann ständig zwischen Unfallstelle und Hospital hin und her fahren musste. Und wenn wir das gehört haben, ist der Tim ganz schnell duschen gegangen und wenn das Telefon geklingelt hat, bin ich drangegangen, habe gesagt, ja, er kommt gleich. Das klingt lustig, war es aber nicht. Also das war extrem schwierig und wir mussten natürlich irgendwie rausfinden, wie wir damit umgehen, mit dieser riesigen Not und dem Bedarf und gleichzeitig der Tatsache, dass wir ja auch noch eine Familie waren. Ne? Hier auch nochmal ein schönes Beispiel von dem, was der Tim einfach mit Gottes Hilfe dort tun konnte. Dieses Baby ist in unserer Geburtshilfe im Hospital Suyana auf die Welt gekommen mit Klumpfüßchen, also so fehlgestellten Füßen und die waren natürlich am Boden zerstört. In Peru ist es auch so, dass behinderte Kinder oft in den Hütten versteckt werden. Die dürfen gar nicht am täglichen Leben teilnehmen. Aber der Tim hat sie von Anfang an betreut. Das Baby hat immer wieder kleine Gipschen bekommen und dann so spezielle Schuhbehandlung. Diese Schuhe hat uns jemand dann hier aus Hemsbach übrigens immer geschickt. Und dieser kleine Junge, der kann heute ganz normal laufen. Und es ist einfach ja auch so was Wunderbares, ne? Dass an diesem Hospital das wahr wird, was in der Bibel steht, dass Jesus Blinde sehend macht und Lahme gehend. Und ich möchte euch einfach sagen, dass es passiert mit dem Geld und mit den Gebeten, die ihr investiert habt. Und ich danke euch einfach so dafür, dass wir das möglich machen konnten, dass in der Augenklinik wirklich, da werden Blinde sehend. Und der Tim hat geholfen, dass Lahme gehen können. Und ich habe in der Gynäkologie gearbeitet, so sah dann so eine Patientin ausgesehen, die da gekommen ist. Die haben sich dann, haben ihr Sonntagskostüm angezogen. Für die war das eine ganz große Ehre, dass sie zu uns kommen durften. Und die haben sich dann wirklich rausgeputzt. Dieser Kopfschmuck, der hat dann auch immer eine bestimmte Bedeutung. Das habe ich jetzt natürlich dann nicht so verstanden, aber zumindest die Liebe dahinter habe ich verstanden. Und ja, wir haben viel operiert. Ihr seht rechts im Bild auf diesem OP-Foto meinen Chef, den Jens Hassfeld, der über 15 Jahre insgesamt dort unentgeltlich gearbeitet hat in Peru, war vorher Chefarzt in Bietigheim, ist jetzt leitender Oberarzt in Schorndorf und ist wirklich ein exzellenter Arzt und Operateur. Und links im Bild die Dame, das ist eben so eine junge Assistenzärztin aus Lima. Und wir haben alles dafür getan, auch wirklich unser Wissen an die lokalen Ärzte weiterzugeben, damit das Ganze, ja, dass es so einen Wissenstransfer gibt in die Bevölkerung. Und wir hatten natürlich ganz andere Möglichkeiten an unserem Hospital. Also das Außergewöhnliche an diesem Projekt ist, dass wir nicht nur einfach irgendwie Buschmedizin da gemacht haben. Wir hatten modernste Materialien, der Tim in seinem Lager. Wir hatten Laparoskopietürme, das sind, also dass man so Bauchspiegelungen machen kann, so Schlüssellochchirurgie. Das gibt es in Peru nur in den besten Privatkrankenhäusern. Ja? Und die Ärmsten der Armen in Peru haben diese exzellente Behandlung dort bekommen. Und wir konnten das auch den Assistenzärzten beibringen, wie man so operiert, weil das konnten die gar nicht. Geburtshilfe habe ich natürlich auch gemacht. Wir hatten einen Kreißsaal, 3 Hebammen, 2 peruanische Hebammen, 1 deutsche. Und auf diesem rechten Foto da oben seht ihr ausnahmsweise den Tim und mich bei einem Kaiserschnitt. Das war an den Feiertagen zwischen Weihnachten und Silvester. Die Tage, da waren tatsächlich nur noch wir beide da. Alle anderen waren irgendwie unterwegs, Urlaub und so weiter, wie das hier auch ist, ne? Zwischen den Jahren, da ist ja keiner da. Also wir waren dann noch da und auch glücklicherweise muss man sagen, denn diese Frau hier unten im Bild, die hatte da ihr Baby bekommen und dann sind die Herztöne abgefallen unter Geburt und wir haben schnell einen Kaiserschnitt gemacht und dann hat sich gezeigt, dass die Gebärmutter eingerissen war und normalerweise, wenn dieses Hospital dort nicht wäre, hätte die Frau im örtlichen Gesundheitszentrum entbunden und der Weg zum nächsten Krankenhaus, wo man einen Kaiserschnitt hätte machen können, wäre 1,5 Stunden durch die Angen gewesen, dann wären beide jetzt tot. So sieht es dort aus, die Schlangen sind lang. Jeden Morgen warten Hunderte von Menschen auf Behandlung. Das Wartezimmer ist immer voll. Und jeder Morgen beginnt erstmal mit einem Gottesdienst. Und das wird auch, also ist natürlich freiwillig, niemand muss dahin gehen, aber die Patienten nehmen das so gerne wahr, weil nicht nur die körperliche Not so groß ist, sondern auch die seelische. Die Not ist so groß. Da ist so viel Verzweiflung. Die Menschen sind zwar zum Teil katholisch geprägt, aber die gehen immer noch auch ihren indianischen Glaubensriten nach und das ist oft nicht schön. Also dort auf dem Markt, da gibt es zum Beispiel Schafsembryonen zu kaufen, weil die Menschen dort Voodoo-Praktiken damit machen. Die erste Anlaufstelle für die Menschen sind oft Hexer oder auch ja, so Schamanen, die die dunkle Zeremonien machen. Und die Not ist ganz groß. Und es ist so wunderbar, dass mitten im Nichts so ein Licht leuchtet, wo von Jesus erzählt wird, von Liebe und von Hoffnung und von Annahme und von Frieden und von Vergebung. Und ich habe dort auch regelmäßig gepredigt, meistens montags morgens war mein Tag. Und was ich euch sagen kann, ist, das war wirklich krass. Also diese Tage, da waren wir so angefochten als Familie. An einem Morgen, da war das so, da sollte ich predigen, da waren 2 unserer Reifen, hatten wir dicke Nägel drin, das Auto konnte nicht losfahren. Als ich dann zu Fuß im Hospital angekommen bin, dann war es so, dass ich direkt angerufen wurde, weil eine Patientin so stark geblutet hat, dass wir eine ganz schnelle Not-OP machen mussten. Und ich bin, da hinten seht ihr diese Tür, dahinter liegt der OP, die Station und dann der OP-Trakt. Ich habe mich nur schnell umgezogen und während dem Lobpreis genau zur Predigt bin ich gerade noch da rein. Wenn ich eins gelernt habe in Peru, dann ist es das, dass das sehr umkämpft ist. Wenn wir wirklich Gottes Auftrag leben und wenn wir darüber reden, dass Jesus real ist, dann ist es sehr umkämpft. Und vielleicht sitzt du hier und du glaubst schon viele Jahre, dann möchte ich dich heute Morgen bitten, dass du einstehst für die, die das Evangelium predigen, dass du für ganz besonders die, die im vollzeitlichen Dienst sind, Pastoren, Missionare, dass du betest, weil wenn ich eins bezeugen kann, dann ist es, dass wir das brauchen, dass Missionare, dass Pastoren das ganz besonders brauchen, die sind so angegriffen. Und so sah der Alltag für unsere Kinder aus. Die sind in die örtliche Diospisuana-Schule gegangen. Also das Projekt hat nicht nur ein Hospital, sondern auch eine Schule. Und das ist natürlich was Wunderbares, wenn nicht wie im Hospital einfach nur Kranke geheilt werden, sondern in das Leben von peruanischen Kindern über Jahre investiert wird. Die bekommen Bildung, die bekommen Liebe. Da sind Lehrer, die sich für sie interessieren. Und ja, unsere Kinder durften davon quasi auch profitieren. Der Joa ist dort in den Kindergarten gegangen, der Sam wurde eingeschult in die erste Klasse, später auch die Lia in den Kindergarten. Und natürlich haben wir auch ganz viel Schönes erlebt. Ne? Wir haben nicht nur gearbeitet, Peru ist ein wunderbares Reiseland. Unsere Kinder fanden eigentlich am allertollsten die Regenzeit. Da steht halb Corawassi unter Wasser und dann konnten die sich so Matschrutschen bauen. Wir waren auf Machu Picchu, das ist quasi nur 70 Kilometer Luftlinie entfernt von Corawassi. Die Reise ist trotzdem sehr lang und aufwendig. Rechts oben im Bild seht ihr den Sam auf dem Hausberg hinten in Wolken angedeutet, die 6000er, also wir hatten Blick auf die 6000er der Anden. Der Tim hat auch mal mit den Männern einen Ausflug zum sogenannten Regenbogenberg gemacht und hat dort diese wunderschöne Lamaherde gesehen. Wir sind wandern gegangen, sehr zum Leidwesen natürlich unserer Jungs, die fanden es nicht so cool. Und dann passierte der 28.08.2018. Das war Tims 38. Geburtstag und wir hatten Gäste eingeladen, wollten eine Grillparty machen und genau als das Feuer angefeuert war und das Fleisch bereit zum draufgeworfen werden, haben wir die Sirenen gehört. Und wir kennen das ja jetzt schon, die Sirenen gingen und wir wussten, gleich kommt der Anruf und so war es auch. Noch bevor das Fleisch auf den Grill konnte, musste der Tim ins Hospital. Und zwar war ein schwerer Autounfall passiert und einer der Mitarbeiter des örtlichen Gesundheitszentrums, das es dort auch gibt, wo so grundsätzliche basismedizinische Versorgung stattfindet, einer der dortigen Mitarbeiter, der war schwer verletzt. Und zwar war es zu einem Unfall gekommen, ein 80-jähriger betrunkener Autofahrer ohne Führerschein war frontal mit dem Taxi zusammengestoßen, in dem dieser Mitarbeiter saß. Und er wurde schwerst verletzt, hatte einen schweren Oberschenkelbruch und war nicht angeschnallt, hatte geschlafen auf der Rückbank, wurde durchs Auto geschleudert. Und der Tim hat dann seine eigene Geburtstagsparty verpasst, kam irgendwann um 10:30 und hat noch die Reste gegessen, weil er sich um die Unfallopfer gekümmert hat. Und dann war klar, dieser Mann braucht eine Operation. Und am nächsten Tag war aber Feiertag in Peru. Das hat bedeutet, dass die anderen Krankenhäuser nicht gearbeitet haben. Und der Tim wurde dann gebeten von dem Leiter des örtlichen Gesundheitszentrums, diese Operation doch bitte am Hospital Diospisuana durchzuführen, weil wir so ziemlich das einzige Hospital waren, wo Chirurgen auch am Wochenende oder an Feiertagen Notoperationen durchführen. Und man muss dazu sagen, dieses örtliche Gesundheitszentrum gemeinsam mit durchaus auch anderen Menschen ist die Person dort, die sind nicht begeistert von Diospisuana. Also das ist ein Projekt, das ganz Wunderbares bewirkt, aber auch viele Neider hat, ne, und auch viel Kritik und Misstrauen erlebt. In den Anfangsjahren des Projekts gab es das Gerücht, dass Diospisuana Organe verkauft und deswegen die Patienten behandelt, zum Beispiel. Und dieses örtliche Gesundheitszentrum, da gibt es auch sehr einflussreiche Leute, unter anderem den örtlichen Zahnarzt, der zum Beispiel hasst Diospisuana, weil es auch eine Zahnklinik hat. Und er bietet teuer sehr schlechte Behandlung an und Diospisuana billig höchst qualitative Behandlung. Also ich will sagen, es gibt da Hass und Missgunst, leider. Und Dann fand also diese Operation statt, die war lang und kompliziert, aber regelrecht, ohne Komplikationen, erstmal die Operation an sich. Der Oberschenkelbruch war gerichtet, in Anführungszeichen alles gut. Dann war es aber so, dass im Nachgang dieser Operation aufgrund seiner schwersten Verletzung dieser Patient schwere Komplikationen erlitten hat. Über viele, viele Tage haben Ärzte des Hospitals, Pflegekräfte um das Leben dieses Patienten gekämpft. 11 Missionare haben ihr eigenes Blut gegeben. Einer davon, der Tim selber, in der Nacht nach einer Notoperation. Und ich finde das auch wieder so krass, gell? Also ich meine, es ist mein Mann, ich will es nicht irgendwie angeben, aber ich finde, das ist wirklich wie Jesus, ne? Der sein Blut gegeben hat. Und wir haben eine weltweite Gebetskette gehabt, wir haben gekämpft mit Herz und Seele und mit Kraft, Tag und Nacht um diesen Patienten, aber am Ende ist er gestorben. Aber wir wissen von einer Mitarbeiterin des Hospitals, die noch auf der Intensivstation mit ihm geredet hat und vor einer allerletzten Operation wissen wir, dass er nochmal neu sein Leben für Jesus gegeben hat. Und dann war er tot und das war wirklich für uns alle ein herber Schlag, weil wir so gekämpft haben. Und dann war erstmal nichts, aber 3 Monate später im November kam eine viele, viele Seiten langes Schreiben der örtlichen Staatsanwaltschaft. Und man muss dazu sagen, diese Staatsanwältin, deren Freundin, bei der sie gewohnt hat, war kurz davor angezeigt worden vom Leiter des Hospitals, vom Klaus John, weil in dieser Apotheke unter dem Ladentisch zu exorbitant hohen Preisen ein Medikament verkauft wurde für eine illegale Abtreibung. Und diese Frau, die diese Medikamente gekauft hatte in der Apotheke, für viel Geld, die wäre fast gestorben. Ich habe die notoperiert, wir haben der Transfusion gegeben, die war kurz vorm Tod. Und diese Medikamente hat sie illegal in dieser Apotheke bekommen und der Klaus John hat Anzeige erstattet. Und diese Staatsanwältin, die uns dann das Schreiben geschickt hat, das war aber deren beste Freundin. Und vielleicht versteht ihr jetzt, was ich meine mit südamerikanischer Krimi. Also wir haben uns gefühlt wie in einer erfundenen Geschichte. Aber das passiert dort wirklich und es passiert nicht nur uns. Ne? Da ist so viel Ungerechtigkeit, dieses Land ist so korrupt und wir haben das am eigenen Leib erfahren. Es gab auch viel Unterstützung dann in all diesen in all diesem Aufruhr. Es gab zum Beispiel hier diese Demonstrationen, wo die mit ihren Mototaxis rumgefahren sind, wo drauf stand Klaus und Martina, also das sind die Leiter des Hospitals, wir stehen hinter euch, wir sind für euch. Als der Leichnam, also kurz bevor er gestorben ist, wurde er noch nach Cusco verlegt, um zu versuchen, ihn dort zu retten. Aber ehrlich gesagt war unsere Erfahrung, dass Menschen, die nach Cusco verlegt werden, in solchen Situationen sowieso immer sterben. Also es war eigentlich klar. Und dann musste der Leichnam also zurücküberführt werden nach Corahuasi. An diesem Tag war ich mit unserer Grundschulfußballmannschaft, also der Tim und ich haben Kinder noch quasi als Ehrenamt im Fußball trainiert. Der Tim war in Cusco wegen unserem Auto, das war kaputt. Und ich war mit den Kindern auf dem Fußballplatz, mit dem Au-pair und den 18 Jungs. Und dann kam ein Anruf, der Leiter, der Direktor der Schule hat mich angerufen und hat gesagt, Miri, ihr müsst euch in Sicherheit bringen. Die haben die Leiche jetzt nach Corahuasi gebracht. Und da zieht jetzt quasi der Mob durch den Ort mit Fackeln, mit Plakaten. Und die sagen, Gringo, wir wollen, dass dein Haus brennt, wir wollen Gerechtigkeit. Und unsere Information ist, dass die jetzt im Moment in Richtung Schule unterwegs sind und es kann sein, dass sie die Schule stürmen, ihr müsst euch in Sicherheit bringen. Und dann habe ich mich also mit dem Au-pair und den 18 Jungs dort in der Hausmeisterwohnung verschanzt und wir haben gebetet und der Tim kam dann zum Glück auch aus Cusco und das Sicherheitspersonal von Dios Bisuyana hat jedes Kind einzeln nach Hause gefahren. Ein anderer Missionar hat uns nach Hause eskortiert, sodass wir sicher nach Hause kamen. Und dann kam der Tag der Beerdigung und die Hospizianer hat die Information bekommen, dass eine Gruppierung rund um diese Leute von dem Gesundheitszentrum einen gewaltsamen Protestmarsch planten auf das Hospital und wir hatten dann die Anweisung als Missionare, dass wir an diesem Tag nicht das Haus verlassen sollten, weil nicht klar war, ob unsere Sicherheit gewährleistet ist. Und dann gab es auch wieder eine weltweite Gebetskette und der Klaus John konnte die Polizei mobilisieren. Es gab 50 bewaffnete Polizisten, die dann zu unserem Schutz gekommen sind an dem Tag der Beerdigung. Und man muss sich das so vorstellen, normalerweise nach einer Beerdigung, da gibt es wie so ein Riesensaufgelage. Da bleiben dann alle zusammen und trinken und feiern in Anführungszeichen. Und der Plan von dieser Gruppierung war, dass all diese Menschen dann sich da treffen. Die haben sogar extra noch gewaltbereite Leute angefahren in Bussen. Und der Plan war, dass es danach einen gewaltsamen Marsch auf das Hospital geben sollte. Und ihr könnt euch das alles nicht vorstellen, aber das ist tatsächlich für Peru relativ normal. Also wenn ihr die Nachrichten verfolgt habt, die Gewaltbereitschaft ist ganz groß, einfach deswegen, weil die Unterdrückung auch so groß ist. Da ist so viel Frust und Wut und Verzweiflung, dass es reicht, wenn ein kleiner Funke ist, um ein ganz großes Feuer anzuzünden mit Gewalt und Zorn. Und wir waren so verzweifelt, ne? Wir waren dann als Familie zu Hause, wir wussten, wir sollen nicht rausgehen und der Sam hat es auch mitbekommen, der hat geweint. Wir hatten so Angst, aber weltweit wurde gebetet und was passiert ist, am Ende dieser Beerdigung sind alle einfach nach Hause gegangen. Es sind alle einfach nach Hause gegangen. Diese Anklageschrift, ne, wir haben uns gefragt, sind wir im falschen Film? Ist das hier irgend so ein, ist das erfunden, diese Geschichte, und wir sind irgendwie die Hauptperson? Was machen wir denn hier? Wie kann das denn sein? Wir sind jetzt mit unserer Familie schutzlos in einem korrupten Land. Wir wissen nicht, wird es zur Folge haben, dass der Tim hier festgehalten wird? Können wir überhaupt noch ausreisen? Zu dem Zeitpunkt, als diese Anklageschrift kam, da war schon geplant, dass wir wenige Wochen später nach Deutschland reisen wollten, zu einem Heimataufenthalt, nach über 2 Jahren die Familie wiedersehen, Vorträge halten, Spenden sammeln. Und dann kam diese Anklageschrift und es war alles in Frage gestellt. Wir waren so verzweifelt. Wir hatten so Angst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du nicht unbedingt so was Verrücktes schon in deinem Leben erlebt, aber dieser Moment, wenn alles zerbrochen ist und wenn kein Ausweg mehr scheint, wenn alles nur noch schrecklich und schwer ist, den kennen wir. Und was hat uns durchgetragen? Ihr seht auf dem Foto meine guten Freundinnen aus Peru, ihr seht meine deutschen Freundinnen, die als dieses Papier ankam, verrückterweise alle gleichzeitig auf einer ICF-Konferenz waren, also 3 meiner Freundinnen sind ICF-Pastoren geworden oder waren es zu dem Zeitpunkt schon, und die haben mir Sprachnachrichten geschickt und Psalmen und haben gesagt, wir beten für dich, wir stehen zu dir. Wir hatten unsere Freunde in Peru. In einer Nacht ging es mir so schlecht, da hatte ich wirklich so einen ganz echten Panikanfall mitten in der Nacht. Eine Panikattacke, das hatte ich vorher nie und habe ich seitdem nie wieder gehabt, aber ich war einfach so verzweifelt, ich war so in Angst und dann habe ich meine Schwiegereltern angerufen, ihr kennt sie, Hannah und Tobi, und ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich kann kein Kind mehr versorgen, wir brauchen Hilfe, und die Hannah hat noch am selben Tag einen Flug gebucht und ist gekommen und wir haben so viel Liebe erlebt, wir haben uns so umsorgt gefühlt, da waren Menschen für uns da. Bibel und Gebet. In meinen dunkelsten Stunden in Peru, als ich nicht mehr wusste, nicht mehr ein noch aus, wo ich nicht wusste, was wird mit meiner Familie, was wird mit meinem Mann, wird mein Mann in dem südamerikanischen Gefängnis sein? Da habe ich wirklich so eine Verzweiflung und so dunkle Stunden erlebt. Ich habe nicht mehr gewusst, ob es Gott gibt. Ich habe es wirklich nicht mehr gewusst. Aber das Böse, das habe ich gesehen, und in manchen Momenten habe ich nur noch an Gott geglaubt, weil ich gesehen habe, dass es das Böse gibt, dass es Satan gibt, das habe ich gesehen. Und was mir dann geholfen hat, und es war wirklich das Einzige, war, dass ich die Bibel laut vorgelesen habe, und ich kann euch das einfach nur bezeugen, die Bibel hat so eine Macht, das ist so ein lebendiges Buch, und wenn du im dunklen Tal bist, dann probier das doch einfach mal aus, die Bibel laut vorzulesen, und ich verspreche dir, es ist wirklich so, der Teufel muss weichen. Und im Gebet an Jesus festhalten. Ich habe Lobpreis angemacht, Lobpreislieder auf meinem Handy. Das hatte ich immer laufen. Einfach, ich bin nicht mehr durch Kurawasi gegangen, ohne Lobpreismusik auf meinem Handy. Manchmal war es so, wenn ich Wäsche zusammengelegt habe, dann lag mein Handy im Schlafzimmer. Und wenn ich bei den Jungs irgendwie Wäsche in die Kommoden eingeräumt habe und habe das nicht gehört, dann kam die Panik. Aber wenn ich wieder näher dran bin, dann ging es wieder besser. Lobpreis, Bibel, Gebet und Menschen. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du verzweifelt bist, wenn du im tiefen Tal bist, dann wende dich an Menschen, bleib nicht in der Isolation. Lies die Bibel, lies sie laut, bete und mach Lobpreis. Lobe Gott, auch wenn es gerade gar nichts aus deinem Gefühl zu loben gibt. Ich kann dir sagen, Lobpreis sprengt Ketten und macht wieder frei und fröhlich. Und ein Bibelvers. Und heute Morgen ist es der einzige, den ich euch zeige, weil es mir so wichtig ist, dass ihr den beherzigt lernt, den auswendig. Nehmt den von heute Morgen mit. Der ist uns immer wieder begegnet. Den hat der Tim immer wieder bekommen, den habe ich immer wieder bekommen. Wir haben wirklich wahllos Bibellesen aufgeschlagen und dieser Vers ist immer wieder gekommen. 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. Und das möchte ich euch heute Morgen auch mitgeben. Ich weiß nicht, was der Kampf in deinem Leben ist, aber lass los. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. Und dieses Wort, das da steht, das heißt Harash im Hebräischen, für dieses wartet ihr nur ruhig ab. Und es ist ganz interessant, ich habe nachgeschaut, es gibt nämlich verschiedene Übersetzungen von diesem Vers und manchmal steht da, wartet ihr nur ruhig ab oder seid still. Aber manchmal steht da auch, wartet ihr nur ruhig ab, aber manchmal ist es auch übersetzt und ihr werdet stille sein. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Und das finde ich so schön, es ist beides. In der Situation, wenn du im Kampf bist, dann überlass diesen Kampf Gott und sei ruhig. Und er wird für dich kämpfen und du wirst still sein. Er verspricht dir das, dass er dir Frieden schenken wird. Es wird Friede sein. In dieser völlig verrückten Situation waren wir dann also im Heimataufenthalt. Wir wussten wirklich bis zur letzten Sekunde im Grunde genommen nicht, ob wir das Land werden verlassen können. Offiziell gab es zwar keine rechtliche Handhabe, den Tim im Land zu halten. Also sie durften ihn nicht festhalten. Aber wir kannten Peru und das ist nun mal so, da gibt es immer einen Cousin von irgendjemandem, den man anruft. Und das wäre ganz leicht gewesen, dass irgendjemand von dem Gesundheitszentrum oder wer auch immer da eben dahinter stand, hinter dieser Anzeige, einfach in Cusco am Flughafen anzurufen und zu sagen, lass den nicht raus, dann hätten sie unter irgendeiner fadenscheinigen Begründung uns nicht aus dem Land gelassen. Diese Passkontrollen, bevor man das Land verlassen konnte, waren immer sehr streng. Und die Hanna ist dann eben mit uns geflogen, die war ja dann gekommen. Und wir waren, glaube ich, alle und auch alle in Deutschland unendlich erleichtert, als wir durch diese Passkontrolle waren, als wir in dieses Flugzeug steigen konnten und als wir hier angekommen sind. Und dann waren wir hier Weihnachten 2018, wenige Tage nachdem wir in Deutschland angekommen sind, haben wir den ersten Vortrag gehalten. Hier auf dem Foto seht ihr das, zwar im ICF Mannheim. Und ihr könnt euch vorstellen, das war schrecklich. Also wir waren so zerbrochen und zerschlagen und dann sollten wir uns hinstellen und irgendwas von Peru erzählen oder von Jesus oder Spenden sammeln für was so anders war, als wir es erhofft hatten. Aber in gewisser Weise mussten wir, weil unter anderem diese Vorträge und das Spendensammeln ein Argument der Staatsanwältin gegenüber war, warum wir das Land verlassen mussten und warum sie auch damit rechnen konnte, dass wir wiederkommen werden, weil das offiziell dann eben eine Vortragsreise war. Also der Tim war quasi beruflich hier. Und damit konnten wir die Termine vorlegen und mussten sie dann aber auch wahrnehmen. Wir konnten es nicht absagen. Und wenn ich euch eins sagen kann, dann das, was da in Rot steht, was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, ist: Zerbruch ist keine Schande. Und das wünsche ich mir so, dass wir das alle beherzigen, ganz besonders wir Christen. Wenn da jemand ist, der Zerbruch in seinem Leben hat, der Trauer und Leid und Schmerz hat, dann schau nicht auf den herab. Unsere Welt ist voll von Schmerz und wir erleben so schreckliche Dinge, manche von uns in unserem Leben. Und was wir nicht brauchen, sind Menschen, die so machen. Was wir brauchen, sind Menschen, die so machen. Und ich habe das so erlebt, dass Jesus so ist. Jesus hat nie auf uns gezeigt. Jesus hat uns immer die Hand gereicht. Und bitte lasst uns doch als Christen auch so sein, hier in dieser Gemeinde und in dieser Welt. Lasst uns nicht die sein, die mit dem Finger zeigen, sondern lasst uns die sein, die die Hand reichen, die die Not sehen und die einfach lieb haben und die nicht den Leuten schlechtes Gewissen machen, wenn sie sowieso schon leiden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir uns zum Teil angehört haben, was wir unseren Kindern angetan haben, was vielleicht an unserem Glauben falsch ist, ob wir uns verhört haben. Wir haben uns Vorwürfe angehört, aber wir waren so zerbrochen. Und das war was, was uns der Tobias in dieser Zeit geschrieben hat, euer Pastor, der gesagt hat: Es tut mir leid, bestimmt müsst ihr euch jetzt viele Ratschläge anhören. Wenn Menschen zerbrochen sind, haltet euch mit euren Ratschlägen erstmal zurück. Ihr habt bestimmt alle gute Ideen, warum derjenige sich vielleicht mit seiner Sünde selbst in die Lage gebracht hat, warum man mehr glauben müsste, mehr Bibel lesen, mehr beten oder vielleicht das und das machen müsste, um die Situation wieder in Ordnung zu bringen. Aber in dieser Situation braucht man nicht das. Man braucht einfach Menschen, die zu einem stehen, die einen lieben und die für einen da sind und erstmal nichts sagen. Und das predige ich zuerst mal mir selber, weil ich die Erste bin, die immer genau weiß, was man machen muss. Auf diesem Weihnachtsfoto sehen wir so schön aus, gell, und so glücklich und fröhlich, das waren wir nicht. Es war schrecklich. Und dann kam der Tag, an dem wir wieder ausgereist sind nach Peru, am 23. Februar 2019. Und wir haben uns auch da viel angehört, gell? Aber wir haben in unserem Herzen gewusst, dass wir gehorsam sein wollen, dass es wichtig ist für die Hospizianer, dass der Unfallchirurg, der in diesen Fall involviert ist, sich nicht absetzt. Da war aber eine Anzeige, ne, wegen Mord. Es war eine Anzeige wegen Mord und wir wussten, wir gehen zurück in die Höhle des Löwen. Wir haben es rausgeschafft auf deutschen Boden, aber wir wissen, wir sollen zurück. Es ist wichtig für die Hospizianer. Wir möchten auch das, was wir zugesagt haben, die Zeit, die wir unterschrieben haben, die möchten wir dort arbeiten. Und das war schwer, ne? Weil du bist natürlich hin und her gerissen. Natürlich möchtest du das tun, was du als deinen Auftrag empfindest, aber du hast da auch 3 kleine Kinder, die du dem wieder aussetzt. Du hast eine Ehe, die du dem wieder aussetzt, diesen Belastungen, die wir dort ertragen haben. Und ich habe den ganzen Weg zum Flughafen Rotz und Wasser geweint. Ich habe so geweint, aber Gott hat so klar geredet. Ich habe dann wieder einen Bibelvers aufgeschlagen und da stand: Ihr werdet viel leiden, aber ihr werdet meine Zeugen sein. Und es gab so viele Situationen, ich kann euch einfach sagen, wenn ihr Gott fragt, er redet und er redet unmissverständlich. Und dann kannst du sagen als Christ: Ich mach's trotzdem nicht. Aber ganz ehrlich, letztendlich glaube ich, dass das keine Option ist. Und ich möchte euch da auch nochmal Mut machen, dass ihr den Menschen helft, die ihre Berufung leben und ihnen nicht Steine in den Weg legt oder ihnen schlechtes Gewissen macht, sondern dass ihr fragt: Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich für dich da sein? Und dann haben wir das gemacht, wir sind dort wieder hingegangen und es waren 13 wirklich harte Monate. Wir haben gelitten wie die Hunde. Ich habe Ich habe so schlimme Zeiten dort erlebt, aber wir haben auch Wunderbares bewirkt. Ne? Dieser Mann, den ihr dort oben auf dem Bild seht, der hatte sich bei einem Arbeitsunfall den Arm abgesägt. Der hing nur noch an ganz wenigen Strukturen. Das Allermeiste war durch, dieser Arm war so gut wie ab. Und der Tim hat in einer 6 Stunden langen OP gemeinsam mit dem Urologen, weil das der Kompetenteste am Ort war, diesen Arm wieder angenäht. Da ist jetzt ein Mensch, der hat nicht seinen Arm verloren. In dieser Operation da rechts oben, da hat der Tim mir wieder bei einem Kaiserschnitt geholfen. Der Sam wurde dann noch selbst operiert an einem Leistenbruch. Die Kinder sind weiter in die Schule gegangen, haben zum Beispiel auch mitgemacht bei so Volksfesten in der Ortskleidung sozusagen. Wir haben unser normales Leben weitergeführt, aber es war schrecklich. Es war dann so, dass diese Anzeige wegen Mord, die wurde tatsächlich von dem Staatsanwalt, der hatte mittlerweile diese korrupte Staatsanwältin abgelöst, eingestellt wurde. Der hat sich das alles angeschaut, es wurden medizinische Gutachten eingeholt, alle haben gesagt, ja, es ist alles fachgerecht gelaufen, es war richtig die Behandlung, es ist nichts falsch gelaufen, niemand hat irgendwie sich um irgendwas nicht gekümmert und das Verfahren wurde eingestellt. Und dann gab es eine Woche Frist, in der die Gegenseite Widerspruch einlegen konnte. Und diese Woche verging und es wurde kein Widerspruch eingelegt. Aber am allerletzten Tag kam der Anruf, der Widerspruch ist eingegangen und dann ging alles von vorne los. Der Tim hatte, bevor wir nach Deutschland ausgereist sind, 13 Stunden Verhör ohne Essen und Trinken. Und dann haben wir gedacht, der Albtraum ist jetzt vorüber, aber dann ging alles von vorne los. Es waren verrückt, was dann vorgebracht wurde. Wir mussten wieder Papiere und Gutachten beschaffen und so weiter. Und dann kam das Frühjahr 2020 und da haben wir dann erfahren, dass es tatsächlich jetzt dann zu dem Zeitpunkt so war, dass die Gegenseite beantragen konnte und zwar jederzeit, dass der Tim an der Ausreise aus dem Land gehindert werden soll. Also die hätten sich einfach an den Richter wenden müssen und es beantragen. Und wir hatten... Die Hospizianer hat die besten Anwälte Perus, die kostenfrei zum Teil das machen. Und diese Anwältin hat dann mit dem Tim telefoniert und hat gesagt, ja, aber mach dir keine Sorgen. Wenn die diesen Antrag stellen, dann sage ich dir Bescheid und dann habt ihr 48 Stunden Zeit und könnt fliehen. Das ist jetzt keine so beruhigende Vorstellung, wenn man 3 kleine Kinder hat. Und wir haben sehr gerungen darum, gehen wir dieses Risiko weiter ein, was bedeutet es für uns als Familie, was bedeutet es für unsere Kinder, was bedeutet es für die, wenn wir denen sagen müssen, mitten in der Nacht, wir müssen jetzt gehen, weil euer Papa vielleicht sonst ins Gefängnis kommt. Was bedeutet es für ihr Leben, wenn sie das tragen müssen mit sich? Und es wurde wirklich so untragbar. Also ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr essen. Ich hatte so Angst. Aber Gott redet, ne? Also habe ich ihn gefragt. Es wurde an einem Punkt so dramatisch, dass ich wieder die Annegret, das ist unsere Pastorin von ICF und meine ganz langjährige Freundin, ich habe sie kontaktiert, die haben uns über die ganze Zeit auch mit begleitet. Und bis zu diesem Zeitpunkt haben sie immer gesagt, egal wie ihr entscheidet, wir stehen zu euch, wir stehen hinter euch, wir sind eure Freunde, wir lieben euch und natürlich müsst ihr das machen, was Jesus sagt. Die haben nie gesagt, ihr müsst gehen oder bleiben, ihr müsst das oder das machen. Die haben immer gesagt, egal was Jesus euch sagt, wir stehen zu euch, wir stehen hinter euch, wir sind für euch da. Aber an dem Punkt, das war das allererste Mal, als sie geschrieben hat, Miri, ich habe Angst um euch. Das wird jetzt so akut und so dramatisch. Ich glaube nicht, dass das noch gut ist für euch als Familie. Bitte überdenkt es. Und daraufhin habe ich Gott gesagt, okay, ich will dir gehorsam sein, ich glaube an dich. Ich vertraue dir immer noch, ich vertraue dir, ich weiß, dass du mich liebst. Und ich will, dass du redest, aber jetzt geht es nicht mit irgendeinem Bibelvers oder so. Ich muss das ganz klar wissen. Ich muss wissen, gehen oder bleiben. Du musst mir sagen, gehen oder bleiben. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir schon einen kleinen Koffer neben unserem Bett stehen mit unseren Pässen, den wichtigsten Dokumenten, einer Unterhose für jeden, damit wir zur Not jederzeit hätten fliehen können. Und ich habe Gott gefragt, sollen wir das weiter so machen? Gehen oder bleiben? Und vielleicht fragt ihr euch ja, warum denn nicht gehen? Ja? Aber auch für die Kinder, ich habe mir eigentlich so gewünscht, dass sie das ganz normal abschließen können, ne? Dass sie gehen können und am liebsten der Fall abgeschlossen ist und sie können ihre Abschiedspartys machen, sie können ihr Schuljahr fertig machen und irgendwie so nach all der Dramatik irgendwie einen friedlichen Abschluss und nicht abbrechen. Und ich habe Gott gefragt, gehen oder bleiben, ich muss es jetzt ganz konkret wissen. Und dann schlage ich meine Bibellese von diesem Tag auf, das ist jeden Tag so ein kleiner Text, und dann Bibelwort dazu. Und die Überschrift an diesem Tag von dieser Andacht in meiner Bibellese, wo ich zu Gott gesagt habe, ich muss wissen, du musst ganz konkret reden, gehen oder bleiben. Die Überschrift war, bleibe. Und wisst ihr, an der Stelle können wir uns fragen als Christen, will ich Gott gehorsam sein? Oder will ich das tun, was ich in dem Moment vielleicht möchte oder für richtig halte. Und ich glaube, wenn Gott redet, dann sollten wir tun, was er sagt. Ne? Aber es war sehr hart. Und wir sind geblieben. Und das Verrückte ist, dann kam Corona. Wir befinden uns ja im Frühjahr oder in den ersten Monaten 2020. Das kam dann so langsam auf, da gibt es irgend so ein Virus, der Trump lässt jetzt die Chinesen nicht mehr rein, ist das irgendwas, was wir ernst nehmen müssen? Und dann ging das ja alles Schlag auf Schlag. Wir haben gesagt, wir bleiben, zumindest noch, das hat Gott klar gesagt, also vertrauen wir ihm. Das Krasse ist halt, Gott wusste, es sind nur noch 2 Wochen. Das wusste ich halt nicht. Denn dann kam Corona und ganz auf einmal hieß es, Peru macht zu, die lassen keine Flieger aus Europa mehr rein. Dann hieß es, okay, vielleicht geht es auch bald nicht mehr umgekehrt. Die Nachrichten kamen aus aller Welt, wie die Länder in den Lockdown gegangen sind. Und dann kam ein Video von unserer Missionshilfe, die unser deutscher Arbeitgeber waren, die weltweit Missionare aussenden. Und die haben weltweit an ihre Missionare ein Video geschickt und haben gesagt, wir überlassen das euch, aber wir bieten euch die Notevakuierung an. Geht ins Gebet, redet mit euren Familien, mit denen, die euch beraten, wer von euch sollte zurückkommen. Aber jeder, der das wahrnehmen möchte, dem bieten wir das an. Und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Ne? Dann haben wir meine Schwiegereltern angerufen und haben uns nochmal mit unseren Freunden vor Ort besprochen. Und dann war einfach ganz klar, ihr könnt nicht bleiben. Und es hat auch die Missionshilfe dann ganz klar gesagt, das ist jetzt vorbei, ihr müsst da raus, wenn nicht klar ist, ob ihr über Monate quasi hier gefangen seid und ihr habt nicht mal diese 48 Stunden Fluchtmöglichkeit, dann ist es jetzt vorbei. Und dann hat der Tim Flüge gebucht und dann hatten wir auch 48 Stunden, aber wir hatten ganz tiefen Frieden. Und wir haben mit den Kindern das besprochen, wir haben unser Haus ausgeräumt in 48 Stunden, haben noch unseren Freunden da auf Wiedersehen gesagt, haben noch eine spontane Grillparty organisiert, um auf Wiedersehen zu sagen. Und das Krasseste war, dann hatten wir unser Haus leer, wir hatten alles gepackt, wir haben den Kindern gesagt, es geht jetzt einfach hoppla die hopp nach Deutschland. Und dann kam eine Ansprache des peruanischen Präsidenten, dass ab 24 Uhr Lockdown ist und dass alle örtliche Transportmöglichkeit über Land abgeschnitten ist, dass die Flughäfen dicht machen. Wir hatten die Flüge für Montag 16 Uhr gebucht und von Sonntag auf Montag 24 Uhr Mitternacht wollte Peru dicht machen. Und dann haben wir den Kindern gesagt, ja, doch nicht. Wir müssen bleiben, wir kommen nicht mehr raus. Und dann hat der Sam bitterlich geweint. Der hat so geweint, der hat geschluchzt. Aber nicht, weil wir in Peru bleiben sollten, sondern weil er gesagt hat, Mama, das stimmt nicht. Ich weiß von Gott, dass wir am Dienstag in Deutschland sind. Das stimmt nicht, was ihr sagt. Und ich habe gesagt, Sam, ist ja alles schön und gut, ne, was du jetzt da von Gott hörst, aber es ist halt einfach Lockdown, die lassen uns hier nicht mehr raus und alles wird gut, aber wir müssen hier bleiben. Immerhin haben wir ja ein Haus, ne, wir sind ja nicht jetzt irgendwie im Nichts. Und er hat so geweint und hat gesagt, Mama, Gott hat es mir aber gesagt, du musst es mir glauben, ich weiß, dass wir am Dienstag in Deutschland sind. Und dann war da noch ein schwedischer Gastchirurg und der wollte zu seiner Familie nach Hause. Ne? Wir waren ja immerhin als ganze Familie dort und wir hatten dort ein Zuhause, aber der wollte zurück. Und der hat sich dann darum gekümmert, hat mit dem örtlichen Taxifahrer, der immer alle Diospi-Leute gefahren hat, Kontakt aufgenommen. Der hat gesagt, hör zu, um 8 Uhr gibt es noch eine Ansprache vom Innenminister. Ich höre mir das im Radio an. Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit. Und wir haben die Tina John angerufen, haben ihr gesagt, du, wir wissen einfach jetzt als Familie, ist für uns jetzt Zeit, wir müssen hier raus. Und sie hat gesagt, ja, das unterstützen wir 100%. Und dann hat sie gesagt, wenn es überhaupt noch eine Chance gibt, dann jetzt morgen früh noch. Und dann kam diese Ansprache im Radio vom Innenminister und dann hieß es, ja, morgen, also diesen Montag, werden alle noch die Chance haben, schnell nach Hause zu fahren. Die Peruaner mussten ja auch irgendwie nach Hause kommen können, aber ab dann geht nichts mehr. Und dann wussten wir, okay, es ist Montag Mitternacht, wir hatten 24 Stunden. Und dann haben in den frühen Morgenstunden uns noch 2 Freunde an den Flughafen gefahren, die selbst riskiert haben, damit nicht mehr zurück nach Kurawasi zu ihren Familien zu kommen. Das hat aber zum Glück auch geklappt. Die haben uns dahin gefahren und sind dann ganz schnell zurückgefahren. Wir haben 7 Stunden am Flughafen gewartet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das da war. Dieser Flughafen war voll von verzweifelten, weinenden Menschen. Ausländer, Peruaner, die ganze Flughalle außen. Alle haben noch versucht, Flugtickets zu bekommen und wir hatten ein Ticket für den allerletzten internationalen Flug von Cusco nach Bogota und wir haben um 16 Uhr mit dem letzten internationalen Flug dieses Land verlassen und ich kann euch sagen, dass Gott rettet. Ihr seht hier das Bild von uns am Flughafen, wie wir gewartet haben auf diesen Flug. Davor noch Joas Einschulungsbild. 2 Wochen ist er in die Schule gegangen, dann war Lockdown. Und dann haben wir da gewartet auf diesen Flug und ganz Deutschland, glaube ich, gefühlt, die halbe Christenwelt hat für uns gebetet. Und wir hatten natürlich so Angst, ob dieser Flieger geht, weil sonst hätten wir nämlich in Cusco festgesessen mit Familie und ohne Haus und ohne Transportmöglichkeit. Und ich habe so klar von Gott gesagt bekommen, ihr fliegt auf Gebeten hier raus. Ihr fliegt auf Gebeten hier raus. Und um 16 Uhr ging dieser Flieger und dann hatten wir Angst, dass wir mit 3 Kindern in Bogota festsitzen, weil nämlich kurz bevor wir losgefahren sind, hieß es, Kolumbien macht auch dicht. Und Kolumbien hatte den Lockdown um 24 Uhr an diesem Montag und unser Flieger war 23.32 Uhr. Und wir sind mit dem letzten internationalen Flug aus Kolumbien rausgeflogen. Und am 17. März 2020 sind wir hier angekommen in Hemsbach. Und ihr seht, wie die Magnolien blühen. Und vorgestern ist es 3 Jahre her, haben Königs mit uns gefeiert, ohne dass sie es wussten. 3 Jahre Exodus. Ich kann euch wirklich sagen, dass Gott rettet. Das ist nicht undramatisch und es ist auch nicht leicht, aber er rettet. Und vielleicht sitzt du heute hier morgen und denkst, also das finde ich alles total abgefahren und Beziehung zu Jesus und ein Gott, der redet, das kenne ich alles nicht. Ich möchte dir einmal ganz kurz erklären, wie wir das im ICF in Mannheim in unserer Gemeinde immer erklären. Gott ist die Liebe. Er hat so unendlich viel Liebe, aber er ist die Liebe. Und das ist das, wonach wir uns alle sehen in unserem Leben, nach dieser Beziehung von diesem Gott, der versorgt, der redet, der rettet, der uns liebt. Und leider leben wir immer daran vorbei, ne? Jeden Tag, ich auch. Das meint das zweite Symbol, wir schaffen es nicht, mit diesem Gott in Liebe zu ihm und in Liebe mit unseren Mitmenschen zu leben. Wir nehmen falsche Abzweigungen und dann ist da Zerbruch, da ist Streit. Und das ist das, was auch die Bibel Sünde nennt. Da, wo wir nicht gemäß dessen leben, was Gott sich gedacht hat für uns als Menschen. Aber dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, wir glauben, dass das wirklich die Wahrheit ist, dass Jesus lebt, dass er da ist und dass er ans Kreuz gegangen ist für all dieses Böse, auch was uns in Peru angetan wurde. Ich habe das abgegeben und ich kann diesen Menschen vergeben, weil ich weiß, dass das, was sie getan haben, das ist das Böse. Aber Jesus liebt die genauso, wie er mich liebt. Genauso, wie er mich liebt. Und an diesem Kreuz ist all das, was uns passiert ist und all das, was dir passiert ist, wenn du das möchtest. Wenn du einfach nur sagst, ja, ich glaube, dass Jesus Christus lebt, ich glaube, dass er gestorben und auferstanden ist und ich will mit ihm leben. Und dann kann dein Leben fest in ihm verankert sein. Und egal, was dir passiert, hier in Deutschland, in Peru oder sonst auf der Welt, niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Und ich möchte gern zum Abschluss beten. Jesus Christus, ich danke dir so dafür, dass du derselbe bist gestern und heute und morgen. Ich danke dir dafür, dass du wirklich real bist und dass du erfahrbar bist. Ich danke dir dafür, dass du die Liebe bist und dass du alles Böse ans Kreuz nehmen willst. Und ich bitte dich, dass wir das heute Morgen tun, dass wir uns öffnen für deine Liebe und dass wir unseren Schmerz ans Kreuz geben, Jesus Christus, alle Krankheit, allen Unfrieden, alles, wo in unserem Leben Zerbruch ist, geben wir an dein Kreuz. Und wir bitten dich um Vergebung, da wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben, wo wir nicht gehorsam waren, wo wir nicht geglaubt haben. Wir bitten dich um Vergebung für die Menschen, die uns Dinge antun. Und wir danken dir dafür, dass du uns vom Kreuz weggehen lässt mit Erleichterung, mit Frieden und Freude und mit neuer Liebe. Und wir verankern uns, Jesus Christus, in deiner Liebe. Amen.